Lassen Sie uns doch heute mal über Geld reden. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht die Geldanlage, sondern in der Tat ausschließlich unser Bargeld und den Wert unseres Geldes. Denn Bargeld ist für uns Deutsche ja immer noch enorm wichtig im täglichen Geschäft, trotz des Coronavirus. Welchen Wert hat also unser Geld und wie lässt sich der Wert am besten erhalten, vor allem in der Krise? Das sind schon Fragen, die uns Deutsche beschäftigen und wir erwarten Antworten von Karl-Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Du musst es wissen. Schön, dass du da bist, Karl.
Hallo, Andreas.
Ja, wie viel Bargeld hast du denn eigentlich gerade heute in der Tasche, wenn ich fragen darf?
180 Euro.
Ist das jetzt viel oder wenig für einen Vorstandsvorsitzenden einer Bank?
Das würde ich auch gerne wissen, aber da ich hier momentan auf dem Land auch bin, brauche ich immer ein bisschen Bargeld, weil da kann ich mit Karte selten zahlen oder wenn ich mal beim Landwirt was hole, da geht mit dem Handy oder mit der Karte gar nichts. Also deswegen brauche ich hier immer Bargeld.
Nun ist ja Geld eigentlich nur gedrucktes Vertrauen, so heißt es ja immer wieder, und Kritiker sprechen etwas herablassend von bedrucktem Papier. Was ist Geld für dich?
Also Andreas, erstmal ist für mich Geld Mittel zum Zweck. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch ganz wichtig, wir Deutsche haben ja immer so ein negatives Verhältnis zum Geld. Und ich finde, es gibt auch eine Schönheit des Geldes. Warum? Weil ich verbinde mit Geld materielle Sorgenfreiheit, Unabhängigkeit, geistige Freiheit. Ich kann meine eigenen Träume verwirklichen. Und dieser Aspekt der Schönheit des Geldes, ich finde, der kommt immer viel zu kurz. Aber um deine Frage zu beantworten, was das gedruckte Vertrauen anbelangt, da hast du natürlich recht, dass moderne Gesellschaften beruht die Werthaltigkeit des Geldes ausschließlich auf Vertrauen. Also Vertrauen in Institutionen wie der Bundesbank, die das Geld drucken und das Recht dazu haben. Aber natürlich auch das Vertrauen in die Kraft und Leistungsfähigkeit unserer dahinterstehenden Volkswirtschaft. Und dieses Vertrauen, das ist nach wie vor intakt. Und das hat sich auch jetzt in der Corona-Krise gezeigt. Also ja, du hast recht, es ist nur bedrucktes Papier. Es gibt keinen eigenen Wert dieses Papieres, aber es ist trotzdem zu Recht werthaltig.
Naja, Karl, aber die Notenbanken, die drucken weltweit Geld ohne Ende, egal ob ich jetzt nach Japan schaue, zur Bank of Japan, nach England, nach Amerika, zur Fed oder natürlich in der Eurozone zur Europäischen Zentralbank. Das sind Billionensummen, die da gedruckt werden. Seit dem Corona-Crash ist es mehr denn je und die Bilanzsummen der Notenbanken sind ganz schön aufgebläht. Waren sie ja vorher auch schon. Also, um es mal so zu formulieren, eigentlich gibt es davon viel zu viel. Ist Geld daher heutzutage ja möglicherweise weniger wert als früher?
Ja, das ist ein spannender Punkt, und so denken viele. Entscheidend ist aber, was du genau mit weniger Wert meinst. Wenn damit gemeint ist, dass ich heute mir für 1.000 Euro weniger kaufen kann als vor 20 Jahren, dann hast du recht, dann ist die Antwort ja, denn Geld ist heute tatsächlich weniger wert als früher. Du musst nur mal an die Dinge des täglichen Lebens wie Essen oder auch an die Müllabfuhr denken. Also da hat die Inflation tatsächlich schon zugeschlagen. Entscheidend ist aber, dass die Menschen heute auch ein höheres Einkommen verfügen als früher. Und damit sind wir bei der Kaufkraft angelangt. Und die Kaufkraft eines Durchschnittsbürgers ist heute deutlich höher als vor 20 Jahren. Das heißt, er kann, obwohl das Geld weniger wert ist, sich mehr leisten als früher. Wir sind also wohlhabender geworden. Und wenn ich an meine Kindheit denke, da war zum Beispiel die Anschaffung eines PKWs für den normalen Bürger eine Anschaffung fürs Leben und mittlerweile ist es definitiv nicht mehr so.
Das stimmt natürlich schon. So ziemlich genau vor 100 Jahren, Karl, gab es schon mal sehr viel Geld. Ich spiele natürlich auf die 20er Jahre in Deutschland an, des vergangenen Jahrhunderts. Da gab es so viel Geld, dass Deutschland eine Hyperinflation ertragen musste und Ich meine zu hören und zu lesen und zu spüren, dass viele, viele Deutsche, die damals natürlich noch nicht gelebt haben, viele jedenfalls von denen, sich schon die Frage stellen, ob sowas jetzt nicht nochmal passieren kann, wenn denn so viel Geld gedruckt wird. Oder ist die unwissenschaftlich jetzt die Frage?
Nein, die ist völlig berechtigt, Andreas, denn ausschließen kann man das natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt momentan keinen ernsthaften Anlass, dass man sowas befürchten muss, auch nicht durch die Corona-Krise. Also alle Hyperinflationen bis hin zu Währungsreformen, da gab es immer einen vorgelagerten Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen. Und den sehe ich jetzt momentan gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben eine viel höhere Staatsgläubigkeit und ich sehe das auch nicht auf globaler Ebene. Und wenn man genau hinschaut auf den Rentenmarkt, also wenn man das bedruckte Papier von Staaten, also sprich Staatsanleihen sich anschaut, haben die sogar in der aktuellen Krise die Funktion eines Sicherheitsankers übernommen. Also das ganze Gegenteil von Vertrauensverlust. Da gibt es natürlich in Europa auch Riesenunterschiede, aber wahrscheinlich ist das mal ein eigener Podcast, über den Euro zu sprechen.
Ja, unbedingt, weil auch darüber haben sich die Menschen ja schon zu Zeiten der Staatsschulden und der Euro-Krise, der Griechenland-Krise Gedanken gemacht. Machen wir ein andermal, in der Tat, Karl. Aber wir wollen noch ein bisschen beim Geld bleiben. Denn es gibt ja auch verschiedene Währungen und damit ja irgendwo auch ein Maßstab zwischen der Werthaltigkeit des Geldes. So würde ich es wieder als Laie ausdrücken. Also Frage an dich, gibt es für dich Geld, das wertiger oder wertvoller ist? Also zum Beispiel den Schweizer Franken, der wird immer wieder genannt, oder der Australdollar oder die norwegische Krone, die ja doch mit einem Rohstoff unterlegt ist, nämlich mit Öl.
Naja, vielleicht darf ich dich da kurz korrigieren zur norwegischen Krone. Es ist ja nicht so, dass wenn ich die norwegische Krone kaufe, ich dann x Liter Öl bekomme, sondern die norwegische Krone ist am Ende auch Fiat Money, also eine künstlich erschaffene Währung, die ihre Werthaltigkeit eben über die Wirtschaftskraft von Norwegen bezieht, was natürlich sehr stark wiederum am Öl hängt. Aber was du wahrscheinlich meinst, ist die Frage, ob Währungen werthaltiger sind als andere. Und das würde ich dahingehend beantworten, dass es natürlich Währungen gibt, die viel, viel, viel stabiler sind als andere. Und das heißt, es ist wesentlich weniger wahrscheinlich, dass diese gegen anderen Währungen an Wert verlieren. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, für den normalen Anleger und Bürger spielt das aber praktisch gar keine Rolle. Weil für ihn ist die Währung entscheidend, in der er sein Einkommen bezieht, er zum Beispiel auch seine Schulden hat und in der er denkt und rechnet. Und das ist in unserem Fall natürlich der Euro.
Ah, das stimmt schon. Da gebe ich dir natürlich recht mit dem Euro. Aber du sagst mir doch immer und uns allen immer, ey, ihr müsst breit diversifizieren, also breit streuen, um Risiken auch so klein wie möglich zu halten. Wenn ich jetzt schon mein Geld in Euro verdiene, vielleicht in Euro natürlich sparen möchte für den Notgroschen, aber macht es da nicht vielleicht auch Sinn, gleich mehrere andere Währungen im Depot zu haben, eben um wieder Risiken so klein wie möglich zu halten?
Also aus meiner Sicht, Andreas, macht es keinen Sinn, dass man wirklich Bargeld oder Tagesgeld in unterschiedlichen Währungen vorhält, weil das ist aus meiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn ich auch Zahlungsverpflichtungen oder auch Eingänge in unterschiedlichen Währungen habe, wie das zum Beispiel jetzt internationale Unternehmen auch haben. So, und das habe ich als Privatmann nicht und deswegen sehe ich da keinen Sinn darin. Aber wenn du damit Anlagen in unterschiedlichen Währungen meinst, dann habe ich natürlich eine ganz klare Überzeugung, dass das ein Muss ist für jedes gut strukturierte Aktien- und Anleihendepot. Warum? Weil man nur so die Vorteile der globalen Diversifizierung in seinem Depot nutzen kann.
Karl, zurück nochmal zum eingangs erwähnten Bargeld in deiner Tasche. Ist das eigentlich wertvoller als Geld auf dem Giro- oder dem Tagesgeldkonto?
Ja, das ist wirklich verrückt, denn kurioserweise ist das tatsächlich in vielen Fällen heute so. Denn es gibt ja auf vielen Giro- oder Tagesgeldkonten mittlerweile schon Straf- und Minuszinsen, die verrechnet werden, insbesondere auch für größere Summen. So, und das Bargeld in der Tasche verursacht zumindest mal keine Strafzinsen. So, reden wir aber von größeren Beträgen, dann kommen normalerweise Lagerungs- und Sicherungskosten ins Spiel. Es ist ja nicht sinnvoll, sein Geld in den Garten zu vergraben und vielleicht am Ende dann nicht mehr wieder zu finden. Also insofern relativiert sich das Ganze wieder. Also, kurzum, ich würde sagen, dass man Liquidität durchaus auf den Giro- oder Tagesgeldkonto parken soll. Aber, und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, neben diesem Sicherheitsaspekt mal abgesehen, ist es nicht sinnvoll, eine größere Summe auf dem Tages- oder Girokonto zu lagern. Denn wir haben ja die Nullzinsphase und wir haben eine positive Inflation und damit habe ich unvermeidlich einen Verlust der Kaufkraft mit meinem Geld. Und daher mein Plädoyer, Tagesgeld nur als Notgroschen, aber nicht als Langfristinvestition nutzen. Das kostet wahrscheinlich noch für längere Zeit Geld und deswegen ist langfristig das Geld an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten deutlich besser aufgehoben.
Ja, und wir haben ja auch gesehen, Karl, wie schnell Geld auf dem Konto weg sein kann, wenn man doch in der Tat zu viel davon lagert, und zwar in Zypern. Ich glaube, es war 2013 oder 2014 oder so.
Ja, damals wurde einfach ein Schnitt gemacht auf den Giro- und Tagesgeldkonten und dieses Geld wurde ausgebucht und zur Rettung der zyprischen Bank verwendet. Und deswegen kann man da die Hand nicht ins Feuer legen, insbesondere im Ausland. Für Deutschland, ich denke, wir haben schon eine gute Bonität. Aber trotz alledem muss ich ganz klar sagen, es macht keinen Sinn, größere Summen auf dem Konto liegen zu lassen.
Karl, mal unabhängig davon, dass du ganz gerne doch noch ein paar Euro Bargeld in der Tasche hast, gerade wenn du auf dem Land unterwegs bist, wie du uns verraten hast, glaubst du eigentlich, dass unser Bargeld alsbald verschwinden könnte? Denn in der aktuellen Corona-Krise gibt's ja nicht wenige, die sagen, hey, weg damit, Bargeld ist ja eh nur ein Virusüberträger. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt aus finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Gründen. Gibt es ja auch einige Wissenschaftler, die mehr oder weniger deutlich sagen, Kenneth Rogoff gehört beispielsweise dazu, ohne Bargeld lassen sich Minuszinsen deutlich besser in der Breite durchdrücken.
Ja, du hast recht, schon die Großmutter hat gesagt, Bargeld ist dreckig, gell?
Ich erinnere mich. Oder schön, von Karl-Matthäus Schmidt habe ich heute gelernt, Bargeld ist schön.
Nee, Geld ist schön, ganz sicher, okay. Geld ist schön.
Okay, gut.
Genau. Also ich persönlich, Andreas, bin natürlich schon ein ganz, ganz großer Fan vom Handy bezahlen. Also ich finde das großartig, weil ich muss keine PIN kennen und ich sehe sofort die Abbuchung auf dem Display. Ich bin da wirklich ein ganz großer Fan davon. Auf der anderen Seite wissen wir, dass in Deutschland die Bevölkerung einen sehr starken Hang zum Bargeld hat und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es morgen abgeschafft wird. Wo du recht hast, ist natürlich, dass man mit Minuszinsen viel leichter umsetzen kann, wenn sozusagen kein Bargeld mehr vorhanden ist. Und da haben wir ja auch schon einige Entscheidungen gesehen, dass man zum Beispiel den 500-Euro-Schein abgeschafft hat. Das heißt, wenn ich jetzt also große Summen lagere, brauche ich also doppelt so viel Platz. So, ich persönlich, auch wenn ich das Handy bezahlen wirklich sehr gerne mag, bin gegen die Abschaffung vom Bargeld und ich hoffe auch, dass man das nicht durchzieht. Ich finde, dass so ein Bargeld auch ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit ist und das sollten wir uns nicht nehmen lassen.
Was bedeutet das jetzt alles, Karl, für das gute alte Sparbuch? Ich meine, wir haben eben über Giro-Tagesgeldkonten gesprochen, aber wir haben ja gerade nun in Deutschland eine ganz enge Beziehung zum Sparbuch. Mit dem sind wir faktisch ja auch groß geworden. Die Eltern, Großeltern haben da was draufgezahlt und wir waren immer glücklich, wenn es ein bisschen mehr wurde, weil es ja damals auch noch Zinsen gab. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, Karl. Hat das Sparbuch jetzt endgültig ausgedient?
Das Sparbuch ist aus meiner Sicht wirklich tot. Also das macht überhaupt keinen Sinn mehr für irgendeinen Bürger, Geld auf dem Sparbuch zu haben. Denn jedem sollte klar sein, dass aufgrund von Nullzins und Inflation es am Ende einen realen Kaufkraftverlust bedeutet. Und wir wissen ja alle nicht, wie lang die Situation dauert, aber ich glaube, es ist auch klar, dass wir da längere Zeit mit einer Nullzinswelt zurechtkommen müssen. Und deswegen, man muss definitiv umdenken, nicht nur das Sparbuch, sondern auch größere Beträge auf dem Konto, das macht keinen Sinn.
Karl, abschließend vielleicht noch was Merkwürdiges, mag sich zumindest merkwürdig anhören, aber wie kann man sich denn jetzt als Anleger oder auch als Sparer, als Otto-Normalverbraucher vor zu viel Geld schützen? Klingt wirklich komisch, weil ich habe ganz gerne auch zu viel Geld, aber du weißt, wie ich es meine. Wären da Aktien oder ETFs eine gute Möglichkeit?
Aus meiner Sicht ist der Schutz von zu viel Geld tatsächlich ein breit gestreutes internationales Aktien- und Anleihendepot. Und warum? weil ich damit sozusagen an der Produktivität der Weltwirtschaft andocken kann. Und ich sehe jetzt hier nicht den Untergang der Marktwirtschaft. Und deswegen ist es am Ende die beste Alternative, sein Geld an der Börse und teilweise eben in Aktien zu halten. Und genauso bin ich übrigens auch investiert.
Ja, und da haben wir da wieder eine ganze Menge gelernt von Karl Matthäus Schmidt. Also, wenn es um die Geldanlage, um den Geldwert, um Geldaufbewahrung geht für die kommenden Monate oder gar Jahre, ein breit aufgestelltes internationales Depot, das ist das, worauf es ankommen sollte in den kommenden Jahren. Und eins ist mir, ich bin ja so ein Fan von einfachen Worten, hängen geblieben. Ja, Geld ist schön, Bargeld ist dreckig, das sagt Karl Matthäus Schmidt in Anlehnung an seine Oma. Er ist Vorstandsvorsitzender in der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirin. Ich sage einmal mehr Dankeschön für die Einblicke in diese ganzen Themen. Übrigens, meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Wenn Sie dabei sein wollen, dann abonnieren Sie ihn doch einfach direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos dann auch auf www.quirinprivatbank.de/podcast. Und ich sage einmal mehr Dankeschön fürs Lauschen.